SWR 2 Wissen.
Also der Laden ist so aufgeteilt, dass wenn man hereinkommt, dass man da Rubriken hat, die nicht zu hochschwellig sind, sodass jeder sich willkommen fühlt und reinläuft.
In die Linnaeus-Buchhandlung in Amsterdam-Ost. Im Eingangsbereich stehen Bücher zur Stadtgeschichte. Ein paar Schritte weiter, schon steht man vor dem Tisch mit den literarischen Neuerscheinungen.
Das ist unser Literaturtisch und der ist so eingerichtet, dass also vorne die niederländischen und flämischen Autoren liegen, beieinander. Und an den Seiten sind die übersetzten Bücher.
Niederländer und Flamen, seit 1830 politisch voneinander getrennt. Hier in trauter Zweisamkeit.
Nee, wir haben sie nicht auseinandergeholt. Sie stehen alle brüderlich beieinander.
Niederländer und Flamen erzählen. Eine Sprache, viele Geschichten. Eine Sendung von Katharina Borchert.
Was würdest denn du machen, wenn du so ein Lilliput-Land wärst wie ich?
In den Niederlanden leben 17 Millionen Menschen. Im benachbarten Flandern, das zu Belgien gehört, sind es knapp 7 Millionen. Macht zusammen etwa 24 Millionen Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, Niederländisch. Die südliche Sprachvariante, das Flämische, klingt etwas weicher als das nördliche Niederländisch. Sprachlich und kulturell fühlt man sich zusammengehörig. Deshalb nennen Flamen und Niederländer die Region, in der sie leben, auch grenzübergreifend De Lage Landen, die niederen, die flachen Lande. Doch es gibt auch Unterschiede. Von Flandern aus betrachtet sind die Niederlande groß. Flandern ist und bleibt klein, egal von wo aus betrachtet.
Für Touristen bin ich ein Zwischenhalt. Für Historiker ein Schlachtfeld, auf dem die aufgewühlte Erde niemals wieder festgetreten wird. Cowboys mit Marshmallows verwechseln mitunter meine Perle mit der Muschel. What did you learn at school today, Timmy? That Belgium is the capital of Brussels, Mommy.
1993 sind die Niederlande und Flandern schon einmal zusammen als Gastregion auf der Frankfurter Buchmesse aufgetreten. Ein großer Erfolg, vor allem für die Niederländer. Flämische Autoren konnten sich international nicht so stark durchsetzen. Das soll dieses Mal anders sein. Deshalb wird der kleine Partner in allen offiziellen Publikationen zuerst genannt: Flandern und die Niederlande. Und das Auftrittsmotto lautet: Dit is wat we delen, das heißt, dies ist, was wir teilen. Ein gutes Motto?
Ja, ich finde das eine gute Idee. Es ist auch eine politisch gewollte Idee,
sagt Jan Konst, Niederlandist an der Freien Universität Berlin.
Es gibt eine Sprachunion zwischen den Niederlanden und Belgien. Und das heißt, die Länder versuchen gemeinsam die Sprache ja zu unterstützen, zu betreuen, kann man sogar sagen. Und das führt dazu, dass man die Gemeinsamkeiten hervorhebt. Es gibt natürlich auch Unterschiede, aber im Großen und Ganzen bin ich damit einverstanden, dass man das als Motto gewählt hat.
Also auch hier. Alle brüderlich beieinander. Aber?
Ja, die Belgier, das ist eigentlich so eine Hassliebe zwischen Belgiern und Niederländern.
Gert Busse, er übersetzt die Romanserie Das Büro von Johannes Jacobus Vosskuyl, genannt Han Vosskuyl, ins Deutsche. Ein 5000-Seiten-Werk, das in einem Amsterdamer Institut für Volkskunde spielt. Und zwar von den 1950er bis in die 1980er Jahre. Diesen Herbst ist Band 5 auf Deutsch erschienen. Die noch fehlenden beiden Bände kommen nächstes Jahr hinzu. Im Zentrum steht der Ethnologe Martin Koning. 30 Jahre lang arbeitet er an einem wissenschaftlichen Institut, das die Volkskultur der Flamen und der Niederländer untersucht. Diese Arbeit schildert Vosskuyl mit großer Genauigkeit und subtilem Witz. Er hat selbst lange an einem solchen Institut gearbeitet. Um den ganzen niederländischen Sprachraum im Auge zu behalten, arbeiten die Amsterdamer Ethnologen des Romans gelegentlich mit Kollegen aus dem flämischen Antwerpen zusammen. Zum Beispiel geben sie eine gemeinsame Zeitschrift heraus, Ons Tijdschrift. Das geht nicht immer reibungslos vonstatten.
Die Amsterdamer Kollegen fahren wegen dieser Zeitschrift, Ons Tijdschrift, fahren die also regelmäßig nach Antwerpen zu Redaktionssitzungen und die laufen dann in aller Regel so ab, dass man erstmal richtig opulent speist, irgendwo in einem teuren Restaurant. dabei so einige Flaschen Wein knackt nach dem Aperitif, dann irgendwann sturzbetrunken dann wieder ins Institut stolpert, um dann zu hören, so jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, schauen wir mal, was wir noch besprochen kriegen, den Rest machen wir dann schriftlich.
Die protestantischen Niederländer hätten es gern etwas effektiver. Wenn der Gegenbesuch ansteht, wollen die flämischen Gäste leider auch eingeladen werden.
Mir scheint es ein sehr gutes Restaurant zu sein, sagte Peters. Zweifellos, sagte Bertha, aber wenn ich meinem Wesen gefolgt wäre, hätte ich mich auf einen Teller mit Brötchen und ein Glas Milch beschränkt. Ich bin ein sparsamer Mensch. Das ist Ihr calvinistischer Hintergrund, meinte Peters. Wir Flamen denken anders darüber. Man lebt nur einmal. Auf uns macht es doch manchmal den Eindruck, als ob das Leben für Sie eine Strafe sei.
Flamen sind anders. Jedenfalls bei Voskuil.
Das sind so Lebemänner, die essen gern, das sind so Katholiken halt.
Als das Büroepos des inzwischen verstorbenen Han Voskuil auf Niederländisch erschien, entstand um die Serie eine kleine Hysterie. Schlangen vor den Buchläden.
Es wurde irgendwie immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und zum Schluss wurde sogar in den Abendnachrichten im Fernsehen wurde also das Erscheinen des 4., 5., 6., 7. Bandes dann angekündigt.
Anschließend wurde ein 475-teiliges Hörspiel aus dem Roman gemacht, das auf Wunsch der Hörer nach der Erstausstrahlung gleich noch einmal wiederholt wurde.
Ach, damals in den 90ern, als die Bücher erschienen sind, wurden sie oft als Soap Opera für Intellektuellen bezeichnet. Es ist eine Art verschriftliche Telenovela für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber nicht nur, weil ansonsten wären die Bücher ja nicht so einen großen Erfolg hätten die gehabt. Ich denke, es hat was damit zu tun. Man sieht Leute 30 Jahre arbeiten. Es ist wie mit den langen Fernsehsendungen auch irgendwie, kennt man diese Person und fühlt man sich auch mit einbezogen.
Eine Bürogeschichte und eine Wissenschaftssatire, aber auch ein Zeitdokument.
Es ist ein großer Gesellschaftsroman auch. Beispielsweise die Krawalle um die Krönung von Prinzessin Beatrix, Königin Beatrix, oder die Räumung der besetzten Häuser in Amsterdam. Also das kann man alles so live noch einmal miterleben. Und naja, da kann man eben nachlesen, Martin ist auf dem Weg zur Arbeit und da fliegt der Helikopter, der fliegt über seinem Kopf hinweg und die Polizei, die riegelt alles ab. Man ist dem Geschehen noch mal ganz nahe. Ne?
Auch der Zweite Weltkrieg klingt noch jahrzehntelang nach. Im Roman ist und bleibt die Zusammenarbeit mit deutschen Volkskundlern eine heikle Sache.
Bist du nie in Deutschland gewesen? Fragte Bertha ungläubig. Sie saßen einander gegenüber im Zug auf dem Weg zum Kongress des Atlas für deutsche Volkskultur und waren gerade vom deutschen Zoll kontrolliert worden. Martin hatte sein Erstaunen darüber ausgedrückt, dass die Zöllner noch genauso gekleidet waren und sich genauso verhielten wie im Krieg. Nein, sagte Martin, man fährt nicht nach Deutschland, jedenfalls nicht zum Vergnügen.
Voskuil zeigt aber auch, wie sich das Verhältnis zu Deutschland mit den Jahren ein wenig entspannt. Misstrauen verwandelt sich in freundlichen Spott, Kollegialität entsteht. In der niederländischen Literatur wurde der Zweite Weltkrieg umfassend aufgearbeitet. Beim ersten Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 1993 war der Krieg noch ein zentrales Thema. Das ist dieses Jahr anders. Es erscheinen viele Bücher, die sich mit niederländischer und flämischer Geschichte befassen. Über den Zweiten Weltkrieg aber schreiben jüngere Autoren kaum noch. Und wie ist es in der belgischen Literatur? Hier kommen in letzter Zeit Geschichten über den Ersten Weltkrieg wieder auf. Das Gedenkjahr 2014 hat den Krieg stark in Erinnerung gerufen.
Ich bin Chris van Steenbergen. Ich wohne in Lier, ein Stadtje in Belgien. In Vlaanderen.
Chris van Steenbergen, 1963 geboren, lebt in der Kleinstadt Lier bei Antwerpen. In seinem Roman Verlangen erzählt er eine Geschichte, die vor und während des Ersten Weltkriegs spielt. Im schwer umkämpften Flandern, wo auch zum ersten Mal Giftgas eingesetzt wurde. Ein historischer Roman, größtenteils erfunden, doch atmosphärisch basierend auf den Erzählungen seines Großvaters.
In den Geschichten meines Großvaters, die ich von früher kenne, steckte stets ein gewisser Argwohn gegenüber allem Deutschen.
Dennoch stellt van Steenbergen keineswegs die Schlechtigkeit der Angreifer aus. Im Gegenteil, er lässt schon vor dem Krieg einen durchaus sympathischen Deutschen in das kleine westflämische Dorf Wusten ziehen, in dem die Geschichte größtenteils spielt. Der Erste Weltkrieg ist in Flandern auch heute noch überall sichtbar. Kriegsgräber, Gedenktafeln, Mahnmale in jedem Dorf, in jeder Stadt, auch in Lier.
Wir stehen hier vor dem Standbild der Engel. Hier wird den Opfern des Ersten und Zweiten Weltkriegs gedacht. Die Namen der Toten stehen links und rechts auf Tafeln. Ein Stückchen weiter gibt es noch ein weiteres Denkmal, wo weitere Namen verzeichnet stehen. Von den Menschen aus Lier, die in den zwei Weltkriegen fielen.
Der Engel steht an der Stotzwesten, einem grünen Spazierweg auf der ehemaligen Wallanlage der Stadt. Radler und Spaziergänger kommen vorbei. Chris von Steenberge wird häufig gegrüßt. Als Lehrer und Theatermacher ist er bekannt im Ort.
Bei uns ist ein belangrijker Tag, 11
November. Der 11. November ist für uns ein wichtiger Tag. Es ist der Tag, an dem wir den Opfern und Gefallenen des Ersten Weltkrieges gedenken. Für meinen Großvater war der 11. November ein heiliger Tag. Er lag an der Front im Sektor Steenstraat bei Ypern. Im Zweiten Weltkrieg war er in seinem Dorf als Ordnungshüter tätig. Er hat zwei Kriege in tiefster Seele miterlebt.
Der Roman Verlangen setzt um die Jahrhundertwende ein. Er erzählt die Geschichte einer missglückten Ehe, aus der ein Zwillingspaar hervorgeht. Zwei Brüder. Der eine heißt Valentine, ist blondlockig und einnehmend schön. Der andere aber ist verunstaltet. Sein Gesicht ist schief und er hat nur ein Auge. Deshalb trägt er stets eine Mütze mit Schleier.
Seit der Geburt der beiden Jungen hatten sie nur über Valentine gesprochen, nicht über das Kind. Das war einfach da, ohne Namen, anwesend. Sogar als er vor ein paar Wochen vom Standesamt zurückgekommen war, wo er die Geburt ihrer Söhne angezeigt hatte, hatte er mit keiner Silbe über die Namen gesprochen. Valentine, sagte er, der hier heißt Valentine. Und der andere? Der hat keine Namen, vorerst. Nur einen Buchstaben, N. Schreiben Sie einfach N. Ein N für namenlos.
Die Brüder werden größer. Valentine geht zur Schule, N bleibt viel zu Hause. Die Eltern leben sich auseinander. Als der Vater herausfindet, dass sich seine Frau regelmäßig mit einem zugezogenen Deutschen, einem sehr feinsinnigen Mann trifft, kommt es zum Eklat. Chris von Steenberge erzählt die Geschichte aus vier Perspektiven. Der Perspektive der Mutter, des Vaters, der Perspektive von Namenlos und von Valentine. Namenlos übersteht den Krieg in einem Kloster. Sein Bruder wird Soldat und schwer verwundet.
Du hast Glück gehabt, Valentine. Du hättest tot sein können. Nennst du das Glück? Erwidere ich und ziehe langsam die Decke weg. Nur noch eine Unterhose verhüllt meine Nacktheit. Zwei eigenwillige Stümpfe. Die Oberschenkel, die sie noch retten konnten, sind jetzt zu sehen. An den Enden hat man die Haut zusammengefaltet wie die Apfeltaschen vom Bäcker Ampe. Die großen Stiche, mit denen alles vernäht worden ist, heben sich purpurrot von der weißen Haut ab.
Was man gerade jetzt in Belgien erlebt hat, viele Romane über den Ersten Weltkrieg, das hat auch damit zu tun, dass es vorher eigentlich relativ wenig Literatur über den sogenannten Großen Krieg, wie die Flamen sagen, in Belgien gegeben hat, in Flandern gegeben hat. Und da war ein klarer Nachholbedarf. Und diesen Ersten Weltkrieg, der ja wirklich so unglaublich eingegriffen hat in der Wirklichkeit in Flandern, ist jetzt auch viel stärker literarisch ein Thema geworden.
Das Gedenkjahr 2014 hat viele Geschichten wieder nach oben gespült. Gleichzeitig entsteht auch viel heutige, urbane Literatur in Flandern.
Ich bin Wouter Cajot und ich bin der Eigenaar von Buchhandel Stad Leest.
Wouter Cajot, Besitzer der Buchhandlung Stad Leest im Antwerpener Modeviertel, wo es viele schicke Boutiquen und Ateliers gibt.
Es wird oft gesagt, dass flämische Romane meist in kleinen Dörfern spielen, unter den Kirchtürmen, beschaulich und gemütlich, so diese Art von Stil. Aber das ist glücklicherweise nicht mehr so.
Die Buchhandlung wirkt luftig und weltoffen. Die Bücher liegen auf großen Tischen aus, dazwischen Sitzgelegenheiten. Wouter Cajot hat die Buchhandlung vor 5 Jahren gegründet.
Damals gab es in ganz Antwerpen nur noch 2 unabhängige Buchhandlungen, obwohl hier 500.000 Menschen wohnen. Wir dachten uns, es kann ja wohl nicht sein, dass die Leute keine Bücher mehr kaufen. Bloß wie und wo sie das tun, das hat sich verändert. Wir hatten eine sehr klare Idee von unserem eigenen Laden. Und 5 Jahre später zeigt sich, dass wir recht hatten. Wir haben einen Nerv getroffen und haben Kunden gewonnen, die sonst nicht mehr in den Buchladen gekommen wären.
Wouter Cajot will, dass die Leute in seinem Laden eine angenehme Zeit verbringen. Darum geht es. Das lockt die Menschen weg vom schnellen Klick bei Boll oder Amazon wieder hinein in die Läden oder zu Lesungen. Auch Bühnenpoet Andy Firenz lebt in Antwerpen. Gambaviecher in fetter Tunke heißt der erste Gedichtband des Lyrikers, der ins Deutsche übersetzt wurde. Der 40-Jährige ist ein großer Performer, aber...
Die Texte, die ich vortrage, sind eigentlich nur eine kleine Auswahl dessen, was ich geschrieben habe. Nur so 15% der Texte, die ich schreibe, trage ich auch vor. Als Schüler haben mich die klassischen Dichter beeinflusst, aber danach bin ich im Punk gelandet. Da habe ich auch ein paar alte Punkdichter kennengelernt. Die brachten alle keine Bücher raus. Ich dachte damals auch, dass das nicht nötig sei. Aber irgendwann kribbelte es mich dann doch und ich wollte selbst Bücher publizieren.
Andy Firenz schreibt über Männer und Frauen, über Genie und Wahnsinn, über Größenwahn und Melancholie. Er kommentiert Politik und er lässt Belgien selbst zu Wort kommen.
Wer ist bloß dieser Mann, der nach mir Schwanz wedelt, aber Gott sei Dank das Bein nicht hebt?
Offenbar ein Fan von Belgien. Wer könnte das sein?
Das muss ein Belgier sein, der mich noch nicht für tot erklärt hat. Könnte es ein Flame sein, ein Wallone, ein gut integrierter Marokkaner? Doch nein, Gott nochmal, der ist ein Fremder. So höre, ein Gong der Freude glänzt in meinem Mund, der munter singt, sei willkommen, komm herein, häng deine Jacke an den Haken, entkorke eine Flasche und werde mein Ehrenbürger.
Endlich jemand, der dieses unübersichtliche und unbegreifliche kleine Land liebt. Belgien ist entzückt.
Für dich fege ich meine Gassen sauber, für dich schmeiße ich die Scheißkerle aus meinen Kneipen und werde ich die Dächer festlich bedecken mit dem saubersten Waschtuch. Freund, fahr wo immer du willst über meine wegbröckelnden Straßen, die drapiert wie ein kardiovaskulärer Trümmerhaufen meine Oberfläche zieren.
Dass Andy Firenz wild ist.
Der Niederlandist Jan Konst hat Mühe mit dem Begriff.
Das ist ja kein literaturwissenschaftlicher Begriff, aber immerhin, ich bin einverstanden, der hat eine bestimmte Wildheit, die sich ja auch in Humor, in Provokation, in Leben äußert irgendwie. Das ist eine unglaublich auch lebhafte Persönlichkeit. Er hat natürlich auch eine stark bühnenorientierte Literatur. Seine Auftritte, die sind legendär.
Ich schreibe so, wie ich lebe. Das heißt sehr chaotisch. Ich bin ziemlich unstrukturiert. Dabei bewundere ich die Autoren sehr, die morgens aufstehen, sich an den Schreibtisch setzen und anfangen zu arbeiten. Das gelingt mir manchmal auch. Aber ich bin auch oft unterwegs und dann gibt's keinen Schreibtisch. Aber ich habe immer ein Notizbuch in der Tasche. Und dann schreibe ich manchmal sogar, während ich spazieren gehe. Oder im Zug. Oder im Hotelzimmer.
Andy Firenz sieht sich als Kosmopolit. Unterschiede zwischen Niederländern und Flamen, klar, die gibt es. Aber man braucht sie auch nicht zu hoch zu hängen.
Für mich gibt es keine Grenzen. In allen Ländern und Kulturen treffe ich Leute, mit denen mich etwas verbindet. Wir sind doch eine große Familie. Was wir teilen, das hängt letztlich mehr von jemandes Charakter ab, als von seiner Nationalität, finde ich.
1830 trennte sich das katholische Flandern vom protestantischen Königreich der Niederlande, genannt die Belgische Revolution. Fast 200 Jahre sind seither vergangen. In jener Zeit wird der Veteran Tobias Braxhoften aus Delft abkommandiert. Er hatte als Holländer unter Napoleon gedient. Mit Frau und Tochter zusammen wird er als Aufseher nach Veenhausen geschickt, in die noch größtenteils unerschlossene Provinz Drenthe, ganz im Nordosten der Niederlande.
Während der 20-stündigen Fahrt durch Drenthe sahen sie nur Plaggenhütten und die noch ärmlicheren Hütten der Torfstecher, die von nah und fern gekommen waren, um die Torfschicht Stück für Stück abzutragen. Torfsumpf, soweit das Auge reichte. Nachdem sie den ganzen Tag lang nur geradeaus gefahren waren, machte der Treidelweg zweimal eine Linkskurve.
Und dann waren sie da.
Wir sind jetzt in das Dorf, das heißt Veenhausen. Das ist kein normales Dorf, es ist nicht entstanden, aber es ist kreiert vor 200 Jahren her. Hat ein General drei sehr große, riesige Anstalten gebaut, um arme Leute aus die Städte eine Umerziehung zu geben hier, um sie zu erziehen, selbstständig zu sein. Und in dieser Zeit, 1823, war hier überhaupt nichts. Und ich habe entdeckt, dass drei Generationen meiner Vorfahren hier gelebt haben. Und ich habe untersucht, wie das passiert war.
Ich, das ist die Niederländerin Susanna Janssen, geboren 1964.
Ich bin die Autorin von Das Paradies der Armen. Und damit habe ich eine Familiengeschichte geschrieben, die auch eine soziale Geschichte ist.
Die Geschichte der Erziehungsanstalt Veenhausen. Janssen hat ein sehr persönlich gehaltenes Sachbuch verfasst, ein momentan beliebtes literarisches Genre. Doch hat sich das Paradies der Armen in den Niederlanden auch aus anderen Gründen hervorragend verkauft. Es erzählt vom Schicksal kleiner Leute, von Armen und Bettlern und von strenger Erziehung. Auch von harter Arbeit, vom Torfstechen, Gräben ziehen, Land trockenlegen. Eine vernünftige, von protestantischem Arbeitsethos durchdrungene Welt. In die Fassaden der umliegenden Häuser in Veenhausen wurden damals Losungen eingearbeitet, die man heute noch sehen kann. Zucht und Ordnung steht dort. Bete und arbeite. Und Arbeit ist Leben. Das Buch »Das Paradies der Armen« erschien 2008 und war so erfolgreich, dass der Regisseur Tom de Ket ein Musical daraus gemacht hat. Im Sommer 2016 wird es zum ersten Mal im Innenhof der zweiten Anstalt aufgeführt, dem einzigen Gebäudekomplex von damals, der noch erhalten ist. Kurz vor der Vorstellung machen sich die Sänger warm.
So, wir sind hier bei der zweiten Anstalt. Das ist ein riesiges Gebäude mit einem kasernenartigen Charakter, geschlossen. Und ein riesiger Innenplatz. Und die Leute, die hier lebten, die meisten der Leute, ihre Freiheit war nur, auf den Innenplatz zu laufen. Und mein Urgroßvater war hier in diesem Gebäude, auf diesem Innenplatz. Hier hat er gelaufen.
Stellwände im Innenhof dokumentieren die Geschichte der Anstalt, die 1823 gegründet wurde. Auf einer dieser Stellwände ist Susanna Janssens Urgroßvater abgebildet. Ein Foto wie aus der Verbrecherkartei. Es zeigt einen grauhaarigen, vollbärtigen, verwahrlost wirkenden Mann. Wulstige Gesichtszüge, wahrscheinlich vom Alkohol. Typ Landstreicher. Und genau das war er auch. Zweimal wurde er in die Umerziehungsanstalt geschickt und für Jahre interniert. Er war die dritte und letzte Generation Veenhausen in Janssens Familie. Das Musical konzentriert sich auf die Geschichte der zweiten Janssen-Generation in Veenhausen und baut sie zu einem wahren Popspektakel aus. Aus dem leisen Buch wird ein Dolby Surround-Erlebnis, ein wahnsinnig erfolgreiches.
»40.000 Billetten sind verkauft. Das ist sehr viel. sehr, sehr viel und das ging sehr schnell. Und jetzt versuchen wir, um nächstes Jahr nochmal das aufzuführen.
Auch das Buch fand reißenden Absatz. Obwohl es letztlich keinen Literaturpreis bekommen hat, wurde es doch für mehrere Preise nominiert. Landesweite Buchwochen und die großen Literaturpreise fördern den Buchverkauf enorm, sagt Anja Dützmann von der Amsterdamer Linnaeus Buchhandlung. Die wichtigsten Buchpreise werden in Amsterdam vergeben, auch häufig an flämische Autoren. Aber gehen Sie auch gut über den Ladentisch, die Flamen, die ja noch immer etwas im Schatten der Niederländer stehen?
Wir merken, in den letzten Jahren sind da ein paar flämische Autoren beigekommen, die super gut verkaufen. Also Giet op de Beek ist ein heutiges Beispiel für. Lise Spitt, Het Smelt ist ein super Erfolg. Dimitri Verhulst verkauft schon jahrelang sehr, sehr, sehr gut. Also es ist noch nicht so, dass die flämische Literatur den holländischen Markt übernimmt. Aber man sieht eine deutliche Steigung in der Anzahl von flämischer Literatur, flämischen Autoren, die also sehr, sehr erfolgreich sind, auch in Holland.
Die kleinen sprachlichen Unterschiede findet sie charmant.
Ich selber finde den flämischen Sprachgebrauch auch wunderschön. Es ist ein bisschen wie älteres Holländisch, älteres Niederländisch. Andere Wortgebrauch, ein bisschen mehr Nuances in den Texten.
Und gelegentlich auch mal ganz andere Wörter. Die meisten Flamen publizieren ihre Bücher bei Amsterdamer Verlagen. Amsterdam ist das literarische Zentrum der niederländischsprachigen Welt. Wirkt sich das niederländische Lektorat auf die flämischen Texte aus? Andy Ferens.
Ja, mein Uitgever weist mir das sonst wel op dat bepaalde uitdrukkingen.
Mein Verleger weist mich manchmal darauf hin, dass das niederländische Publikum bestimmte flämische Ausdrücke oder Wörter nicht richtig verstehen kann. Manchmal ändere ich meinen Text dann, manchmal aber auch nicht.
So viel sprachliche Freiheit muss sein. Unterschiede müssen ja schließlich nicht stören. Ganz im Gegenteil.
Es muss sich für mich ja auch natürlich anfühlen. Und wenn es für Sie ein bisschen anders klingt, wirkt das exotisch. Und das ist doch auch toll. Sowohl für Sie als auch für mich ist das dann eine richtig nette Sache.